Herzlich willkommen zu unserem Hohe Leuchte-Podcast, Folge 3, unserem Online-Gottesdienst während der Corona-Zeit. Ich bin natürlich Niklas, euer Pastor, und ich stehe heute nicht in unserem Gemeindehaus, sondern in meinem Arbeitszimmer. Was? Höre ich euch rufen? Warum das? Bist du in Quarantäne, Pastor? Hast du Corona? Nein, alles gut, das hat einen anderen Grund. Heute hält uns Johann die Predigt. Er ist also mit Simon im Gemeindehaus. Und da wäre ich dann natürlich der dritte Mann im Raum. Das geht momentan nicht. Darum starten wir in meinem Arbeitszimmer und schalten dann rüber ins Gemeindehaus. Unser Merkvers diese Woche kommt aus Hebräer 12, Vers 1b und 2a. Wir haben uns ja vorgenommen, jede Woche einen Bibelvers rauszugeben. Den könnt ihr dann auswendig lernen, mit euch nehmen in die kommende Woche, dass ihr dadurch gesegnet würdet. Und der Merkvers diese Woche kommt eben aus Hebräer 12, Vers 1b und 2a. Da heißt es: Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Schau auf Christus, sagt uns der Hebräerbriefschreiber. Warum ist das so wichtig? Antwort: Weil du immer in die Richtung gehst, in die du blickst. Als Menschen sind wir so angelegt. Wohin du schaust, dahin gehst du. Wer also zu Jesus blickt, der geht auch in seine Richtung. Der folgt ihm nach. Und darum ist es so wichtig. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Nehmt diesen Vers mit in die kommende Woche und lasst euch von ihm segnen. Mit dem Vers grüßen wir auch ganz herzlich unsere Geburtstagskinder der vergangenen Woche. Das waren Petra G., Viktor O., Waldemar T., Heidi und Sarah. Petra, Viktor, Waldemar, Heidi und Sarah, wir wünschen euch Gottes Segen für euer neues Lebensjahr. Kommen wir zu den Ansagen. In der kommenden Woche werden wir zwei Podcasts für euch bereitstellen. Einmal am Donnerstagabend platzieren wir die Karfreitagsandacht auf unserer Homepage. Und dann ab Samstagabend findet ihr dort unseren Ostergottesdienst. Bei allen Turbulenzen lasst uns das Wichtigste nicht vergessen. Das Wichtigste ist, Jesus ist für uns gestorben und er ist auferstanden. Das würdigen wir und ehren wir in der kommenden Woche. Ja, das Wichtigste. Jesus ist das Wichtigste. Gerade in der Krise fragen sich unsere Mitmenschen: Was trägt mich eigentlich wirklich? Viele empfinden es so, dass alles wankt und schwankt. Was trägt da? Als Christen haben wir dazu was zu sagen. Wir können mit unseren Nachbarn darüber, mittlerweile oder momentan telefonisch, aber wir können ins Gespräch kommen. Um uns darin zu unterstützen, hat Klaus Traktate für uns bereitgestellt. Die liegen auf dem Foyertisch im Gemeindehaus. Ihr könnt sie von dort aus gerne mitnehmen. Das Traktat ist von der Bruderhand und hat den Titel Covid-19 – Müssen wir besorgt sein? Impulse aus biblischer Perspektive. Nutzt das gerne, um mit anderen ins Gespräch zu kommen, oder ihr könnt das auch in Postkästen verteilen. Nehmt davon gerne was mit. Wenn ihr keinen Schlüssel habt fürs Gemeindehaus, dann sprecht Klaus an. Ja, kommen wir zum Lobpreisteil. Wir haben euch wieder Lieder verlinkt auf unserer Website, wenn ihr da anklicken möchtet und Gott auf diese Weise anbetet, macht das gerne, macht davon gerne Gebrauch. Ja, das waren die Ansagen. Wir schalten nun mal rüber in unser Gemeindehaus, in die Hohe Leuchte, zu Simon und Johann. Johann, hörst du mich? Bitte melden.
Ja, Niklas, vielen Dank. Wir sind hier in unserem Gemeindehaus an der Hohen Leuchte und die Predigt zum Palmsonntag, die steht unter der Überschrift Die Krise, die Kehrtwende und das Kreuz. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, ein kleines Virus stürzt den ganzen Globus in eine Krise. Die Welt befindet sich im Ausnahmezustand. Vor wenigen Tagen lief ich durch Amsterdam, bei herrlicher Sonne, blauem Himmel, doch die Stadt lag in einem Dornröschenschlaf. Die Kirchen, die Museen, die Geschäfte, die Coffeeshops, alles war geschlossen. Nur wenige Menschen auf den Straßen, das war schon irgendwie gespenstisch. Und wir können nur ahnen, was diese Krise noch für Folgen haben wird. Doch eines ist in all dem gewiss. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. So steht es in Psalm 103, Vers 19. Und, wie es im Lied heißt, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Und bei aller Ausnahmezustand, Situation und aller Krise dürfen wir doch das wissen. Gott sitzt im Regiment. Und das macht einen dann doch auch getrost und zuversichtlich bei aller Not. Mit Blick auf den Palmsonntag und den Anbruch der Karwoche wollen wir in dieser Predigt aus einer schweren Krise des Volkes Gottes lernen. Eine Krise, die Israel durchlebte während der Wanderung durch die Wüste. 40 Jahre Wüstenwanderung und dann kam Israel in diese Krise hinein. Und wir lesen diesen Bericht, der 3500 Jahre zurückliegt, in 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Drei Punkte dazu. Die Krise, wenn Gott ins Megafon ruft. Die Kehrtwende, warum Umkehr die Lösung ist. Und das Kreuz, wie Gott die Sünde und den Tod besiegt. Also der erste Punkt, die Krise, wenn Gott ins Megafon ruft. Ich lese noch einmal den Anfang in 4. Mose 21. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Wie herrlich hatte Gott sein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Und nun führte er sie durch die Wüste und er versorgte sie auch in der Wüste. Doch Israel konnte das Manna nicht mehr sehen. Es war heiß, es war staubig und immer nur durch die Wüste wandern. Sie wurden verdrossen und sie sprachen gegen Gott und gegen Mose und sie lehnten sich regelrecht gegen Gottes Wege auf. Unzufriedenheit, Undankbarkeit und Unglaube breiteten sich immer mehr aus in Israel. Wie reagiert Gott nun auf diesen Ungehorsam und diesen Aufstand gegen Gott? Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Das also ist die Antwort auf den Ungehorsam des Volkes. Gott sendet hochgiftige und aggressive Schlangen. Und die bissen die Israeliten und das Gift breitete sich schnell im Körper aus und wirkte tödlich. Die Sterberate schoss nach oben, die Not war groß. Hören wir genau hin. Wer sandte die Plage unter das Volk? Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Ja, aber das kann doch nicht sein. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Und ein Gott der Liebe würde doch solche Dinge nie tun, eine Plage zu schicken, so dass die Menschen sogar sterben. Und wenn man jetzt durch die Bibel hindurchgeht, dann merkt man, doch genau das tut tatsächlich der lebendige Gott. Er schickt immer wieder Plagen. Denken wir nur an Ägypten. Ägypter wollten Israel nicht ziehen lassen. Und dann kommt eine schreckliche Plage nach der anderen, 10 Plagen an der Zahl. Oder Israel in der Wüstenwanderung. Sie wollen kein Manna mehr essen, sondern sie wollen endlich Fleisch haben. Und dann kommt eine gewaltige Plage, die der Herr schickt. Viele starben. 4. Mose 11 kann man das nachlesen. Daher heißt die Stätte Lustgräber, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Oder als David gegen Gottes Wort eine Volkszählung durchführt, heißt es, da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, sodass 70.000 Menschen aus Israel starben. Oder wir lesen im Neuen Testament, in Offenbarung 16, in den Versen 9 bis 11, und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen und taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. Und der 5. Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres und sein Reich wurde verfinstert und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und taten nicht Buße für ihre Werke. Also sogar im Neuen Testament sehen wir, dass Gott am Ende der Zeit, also kurz vor der Wiederkunft Jesu, auch Plagen schickt und die Menschen nicht mehr bereit sind, umzukehren zu Gott. Im Propheten Habakuk heißt es, Gott kommt von Teman und der Heilige vom Gebirge Paran. Seine Hoheit bedeckt den Himmel und seines Ruhmes ist die Erde voll. Sein Glanz ist wie Licht, Strahlen gehen aus von seinen Händen, darin ist verborgen seine Macht, Pest geht vor ihm her, und Seuche folgt, wo er hintritt. Er steht auf und lässt erbeben die Erde. Er schaut und lässt erzittern die Völker. Zerschmettert werden die uralten Berge und bücken müssen sich die uralten Hügel. Das sind von jeher seine Wege. So kann man es nachlesen in Habakuk 3, in den Versen 3 bis 6. Das heißt, wenn die Völker gegen Gott aufstehen und in der Rebellion gegen Gott sind und ungehorsam sind gegen Gott, dann kommt auch irgendwann der Punkt, wo Gott tatsächlich Plagen unter die Völker schickt. Und wie Habakuk das hier sagt, das sind von jeher seine Wege. Das ist für uns ganz ungewohnt und das gefällt uns vielleicht auch erstmal nicht, dass Gott tatsächlich solche Dinge tut. Er ist doch ein Gott der Liebe. Ja, das ist er auch. Und das werden wir gleich im Laufe der Predigt noch sehen. Ja, er ist ein Gott der Liebe, aber er tut auch das. Und jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, ja, warum tut er denn das? Warum hat er hier dem Volk Israel diese Schlangenplage geschickt? Das war die Antwort Gottes auf den Ungehorsam Israels. Und diese Krise ist in gewisser Weise eine Stopptaste, wo Gott sagt, stopp, jetzt ist Schluss mit Rebellion, mit Ungehorsam, mit Aufstand gegen Gott, mit Widerspruch, 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 stopp. Ich erinnere euch jetzt an die Dinge, die wichtig sind. Ich erinnere euch daran, dass ein Gott über euch ist und dass ihr nach ihm suchen müsst. C.S. Lewis hat einmal gesagt, Gott flüstert uns in unseren Freuden zu, er spricht zu unserem Gewissen, aber er ruft uns laut zu in unserem Leid. Es ist sein Megafon, eine taube Welt zu wecken. Und genau so ist es. Genau das ist die Rolle, die diese Krise jetzt spielt. Eine taube Welt, die ihre Ohren verschlossen hat gegen Gott, wird geweckt. Was ist los? Wir sind in einer schweren Krise, wir sind in der Not. Was sollen wir machen? Der Tod greift um sich. Die Sterberate schnellt nach oben. Was können wir tun? Die Krise ist das Megafon Gottes, mit dem er die Menschen wecken will und sagt, wacht auf, ihr sterbt, ihr seid sterblich, ihr müsst eine Lösung finden, ihr müsst herausfinden aus der Krise. Das ist der Weckruf. Das sind von jeher seine Wege, auch durch Krisen hindurch die Menschen zu wecken. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, die Kehrtwende. Warum Umkehr die Lösung ist. Mit dem Auftreten dieser Krise musste alles andere in den Hintergrund treten. Auf einmal war alles andere nicht mehr wichtig, ob Manna oder Wachteln, ob Wasser oder Wüstensand, alles egal. Jetzt sterben die Menschen, jetzt brauchen wir eine Lösung. Das merken wir ganz analog auch jetzt. Alles tritt in den Hintergrund. Jetzt kann man nicht mehr essen gehen, jetzt kann man nicht mehr Party machen, jetzt kann man nicht mehr reisen. Alles muss zurücktreten, denn die Menschen sterben. Wir brauchen eine Antwort, wir brauchen eine Lösung. Das war damals in der Wüste in Israel bei der Wüstenwanderung ganz ähnlich. Wie ging das dann mit Israel weiter? Da kamen sie zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Das heißt, Israel hatte den Weckruf auch vernommen. Sie haben das Megafon Gottes gehört. Und sie haben gemerkt, in dieser Krise müssen wir jetzt zu Gott rufen. Und also sind sie zu Mose gelaufen und haben gesagt, hilf, schaffe irgendwie eine Lösung und bitte den Herrn für uns, dass er uns aus dieser Misere wieder herausholt. Und wir bekennen auch, dass wir gesündigt haben. Also da war auch eine Einsicht dafür, dass sie auf falschen Wegen unterwegs waren. Und wir stehen natürlich auch da in einer großen Gefahr. Die Gefahr ist, dass wir diesen Weckruf, diesen Megafonruf Gottes nicht vernehmen und unsere Ohren taub bleiben. Diese Gefahr ist ganz deutlich in der Offenbarung, in Kapitel 16, die Verse, die ich schon gelesen habe. Ich lese sie nochmal. Und die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen und taten nicht Buße. Also sie kehrten nicht um, um Gott die Ehre zu geben. Und ich hoffe nicht, dass wir schon so weit in der Endgeschichte sind, dass wir an einem Punkt sind, wo die Völker gar nicht mehr hören wollen, wo sie diesen Weckruf Gottes gar nicht mehr hören möchten und einfach die Ohren weiterhin verschlossen halten und immer nur mit der eigenen Kraft versuchen, die Probleme dieser Welt zu lösen. Und eben Gott nicht um Hilfe zu bitten in dieser Krise. Ich denke, das ist eine große Gefahr, in der wir heute stehen. Israel hat das damals vor 3500 Jahren genau richtig gemacht. Sie haben nach Gott gerufen und haben gesagt, Herr, du musst jetzt helfen. Und das wäre unsere Aufgabe heute auch. Das ist die Aufgabe der Völker, das ist die Aufgabe unseres Landes, das ist die Aufgabe von uns Menschen, dass wir jetzt in dieser Krise nach Gott rufen, dass er uns die Heilung schenkt. In 2. Chronik 7, in den Versen 13 und 14 heißt es, und das ist eine Zusage, die Gott macht, siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen, oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse, also auch hier ist Gott der Handelnde, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Ist das nicht eine herrliche Zusage? Wenn wir zu Gott umkehren, wenn wir ihn suchen, wenn wir um seine Hilfe bitten, dann will er hören. Und dann will er heilen. Was für eine Chance, wenn wir das doch ernst nehmen würden. Über 50 Forschungsinstitute weltweit versuchen, ein Gegenmittel gegen diese Corona-Seuche zu finden. Und es ist gut so, dass sie forschen. Doch das effektivste Heilmittel gegen diese Krise ist die Umkehr zu dem heiligen und dem lebendigen Gott. Hören wir noch einmal dieses Wort, diese Zusage Gottes. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Gott meint es ernst, wenn er uns solche Zusagen gibt, seinem Volk Israel, aber auch den Völkern der Erde. Und wie gut wäre es, wenn wir das lernen würden, was Israel hier bei der Schlangenplage richtig gemacht hat. Indem wir einfach zugeben und beten, wir haben gesündigt. Dass wir wieder den Herrn und wieder das Wort Gottes geredet und gelebt haben. Bitte, Herr, nimm du diese Coronavirus-Seuche von uns. Und wie kann das nun konkret aussehen? Wie kann ich das konkret umsetzen? Prüfen wir uns doch einfach mal anhand der 10 Gebote und anhand der Dinge, die hier in der Bibel stehen. Ja, wo lebe ich eigentlich in Sünde? Wo muss ich mich ändern, mein Leben korrigieren vor Gott? Und auch, wo müssen wir uns ändern als Gemeinde, als Gesellschaft? Wo ist Umdenken, wo ist Umkehr nötig? Dass wir beten, Herr, zeige mir, wo ich falsch liege, wo ich träge und bequem geworden bin, wo ich lau geworden bin, wo ich die erste Liebe zu Jesus verlassen habe. Wo lebe ich in Sünden? Herr, decke mir diese Sünden auf. Ich will nicht länger in Sünden leben. Hol mich da raus. Ich will intensiver in der Bibel lesen. Nicht mehr so lau und lasch und einfach nur runtergelesen, sondern forschen darin. Ich will Gott besser kennenlernen. Und ich will auch die gute Nachricht, das Evangelium, noch konsequenter bezeugen, anderen weitersagen. Und ich will auch im Gebet intensiv dafür eintreten und beten, dass die Völker der Erde und dass auch unser eigenes Volk diesen Weckruf Gottes, diesen Megafonruf Gottes in dieser Krise hören, dass sie aufwachen und merken, dass es jetzt eine Chance, nach Gott zu fragen und nach Gott zu suchen. Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder das Wort Gottes geredet und gelebt haben. Bitte, Herr, nimm du diese Corona-Seuche von uns und heile die Völker der Erde. Und jetzt kommen wir noch zu einem dritten Punkt. Das Kreuz, wie Gott die Sünde und den Tod besiegt. Israel hat sich vor dem Herrn gedemütigt und sie baten Gott um Hilfe, um ein Gegenmittel gegen das tödliche Gift. Und es ist ja interessant, was Gott dann anordnet und was Mose dann umsetzen muss. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne, also eine eiserne oder kupferne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Das heißt, das tödliche Gift verlor seine Wirkung, wenn ein Israelit, der von der Schlange gebissen worden war und vielleicht schon in Krämpfen lag, und wenn er dann auf die Schlange auf der Stange blickte, die hoch aufgerichtet war im Lager, sodass man von Ferne die Schlange sehen konnte, wenn man sie anblickte, dann wurde man geheilt. Und der Schlangenbiss, das Gift, verlor seine Wirkung und der Mensch konnte weiterleben. Er musste nicht sterben. So beendete Gott diese Schlangenplage. Aber die Menschen mussten etwas tun. Sie mussten selber den Blick im Vertrauen darauf, dass das stimmt, auf die Schlange blicken und tatsächlich, wenn sie das taten, dann wurden sie gerettet. Wunderbar, wie Gott das macht, sehr originell. Und das Ganze natürlich mit einem Hintergedanken, denn Gott sieht schon 1500 Jahre in die Zukunft und er weiß, dass sein Sohn Jesus Christus kommen wird. Und da wird sich dieses Ereignis aus der Wüstenwanderung dann erfüllen. Die Corona-Krise drängt unsere Sterblichkeit und unsere Endlichkeit machtvoll in den Vordergrund. Wir werden erinnert in diesen Tagen, wir hören täglich in den Nachrichten, die Sterberate steigt und 1000 sterben an einem Tag und der Tod wird einem auf einmal viel bewusster und wir merken, wir sind nur aus Erde gemacht. Wir sind aus Staub gemacht. Und wir müssen wieder zur Erde werden, von der wir auch genommen sind. Wir sind nicht mehr. Wir müssen unser Leben lassen. Wir können das nicht aufhalten. Der Tod kommt. In Jesaja 40 heißt es: Alle Menschen sind wie Gras und sie sind wie Blumen auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn der Atem des Herrn bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes bleibt ewiglich. Nein, Gott will uns mit dieser Corona-Plage nicht quälen. Er will uns nicht in Angst und Schrecken versetzen. Nein, er will aus Liebe heraus, dass wir aufwachen, dass wir endlich aus unserem Todesschlaf aufwachen und merken, dass wir sterblich sind und dass wir ohne Gott verloren gehen. Gott liebt uns und deshalb weckt er uns auf. Deshalb schickt er die Krise, deshalb schickt er die Plagen, weil er aufwecken will. Weil er uns aus unserem Schlaf und aus unserer Taubheit, auch aus unserer Verstockung herausrufen will. Komm, wach auf! Es geht ums Ganze. Es geht um Leben und Tod. Ja, es geht um ewiges Leben oder ewigen Tod. Kümmer dich drum. Wach auf. Deshalb die Krise. Jesus wird an einem Kreuz aufgerichtet vor den Toren Jerusalems. Und dort stirbt er für die Sünden des Volkes. Dort stirbt er mit meiner und mit deiner Sünde. Dort stirbt er mit den Sünden der ganzen Welt. Er geht mit dieser Sünde, mit deiner Sünde in den Tod. Und hier erfüllt sich das, was 1500 Jahre vorher dort in der Wüste passiert ist. Die Schlange wird aufgerichtet auf der Stange und jetzt 1500 Jahre später wird Jesus aufgerichtet auf dieser Stange, auf diesem Holzkreuz und er stirbt mit den Sünden der Welt. Und so wie die Israeliten auf die Schlange blicken mussten, um gerettet zu werden, so blicken wir auf Jesus Christus, den gekreuzigten Sohn Gottes, und sehen, dass er dort für unsere Sünde, für meine Sünde stirbt. Und wenn ich das begreife, wenn ich das erfasse, wenn ich das glaube, wenn ich das annehme, dann werde ich gerettet, dann werde ich geheilt vom Tod, vom ewigen Tod. In Johannes 3, in den Versen 13 bis 17, da stellt Jesus selbst diese Verbindung her. Johannes 3, Abvers 13. Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ist das nicht wunderbar? Gottes Gegenmittel gegen die Sünde und gegen den Tod, das ist sein Sohn, der am Kreuz aufgerichtet wird, um dort mit deiner, mit meiner, mit unserer aller Schuld zu sterben, damit uns diese Schuld vor Gott nicht mehr anklagen kann. Und wenn die Schuld genommen ist, wenn die Sünde weggenommen ist, dann ist der Weg frei zu Gott. Dann ist der Weg frei zum ewigen Leben. Darum geht es. Und um das zu bestätigen, um das Ja Gottes dazu zu tun, deshalb weckt Gott seinen Sohn wieder auf von den Toten. Wir gehen auf Ostern zu. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist herausgekommen. Er lebt. Als die Frauen am Grab waren und der Leichnam Jesu nicht mehr da war, da sagen die Engel: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Das ist die gute Nachricht. Und wer auf diesen Jesus blickt, so wie die Israeliten damals auf die Schlange, wer auf diesen Jesus blickt, aufgerichtet am Kreuz für unsere Sünden, und wer auf diesen Jesus blickt, auferstanden von den Toten, der hat das ewige Leben. Auch wenn wir sterben, sei es an Corona oder irgendetwas anderem, wer Jesus im Herzen hat, den wird Gott wieder auferwecken von den Toten. Die Kraft des ewigen Lebens ist in uns, wenn wir diesen Jesus in unserem Herzen tragen. Und das will diese Krise. Sie will uns genau zu diesem Jesus rufen. Sie will uns aufwecken aus unserem Todesschlaf, dass wir zu Jesus kommen. Und bei Jesus Heilung finden, Heilung von der Sünde. Und dass wir bei Jesus Leben finden, Leben, das ewig ist, das nicht mehr zerstört werden kann. Jesus lebt und wer ihn in sich trägt, der wird ebenfalls ewig leben. Krisen sind Sorgenzeiten. Machst du dir Sorgen? Hast du Angst? Fürchtest du dich? Leidest du unter der Einsamkeit, weil wir uns nicht mehr versammeln dürfen? Hast du Angst vor den Folgen der Krise? Belastet dich die Ungewissheit? Macht sich Hoffnungslosigkeit breit? Wir haben einen wunderbaren Trost. Und bei aller Not, die ja auch wirklich ganz real ist, wollen wir uns in diesen Tagen an Jesus halten. Jesus lebt, auch wenn er nicht zu sehen ist, er ist doch da, auferstanden von den Toten. Das bringt Hoffnung in unsere Herzen. Das bringt Freude in unsere Herzen. Das bringt Liebe in unsere Herzen. Das bringt Gemeinschaft in unsere Herzen. Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott durch ihn. Leid und Tod und Not sind in ihm überwunden. Deshalb, in diesen Tagen der Krise wollen wir uns nicht in Hoffnungslosigkeit und in dunklen Gedanken verkriechen, sondern wir wollen froh und dankbar zu Jesus kommen und mit Jesus leben und die Gemeinschaft mit ihm suchen. Einfach in der Freude darüber, dass er am Kreuz für unsere Sünde bezahlt hat, dass er auferstanden ist von den Toten, dass er wirklich lebt. Das wollen wir tun in diesen Tagen. Nicht verzweifelt, nicht voller Angst, voller Furcht, sondern mit Freude, mit Zuversicht und Dankbarkeit, Gemeinschaft mit Jesus. Was nehmen wir mit? Die Krise, wenn Gott ins Megafon ruft. Lasst uns in dieser Krise Gottes Weckruf hören. Er sitzt im Regiment und er hat etwas vor in dieser Zeit. Lasst uns im Gebet darum ringen, dass die Menschen diesen Weckruf auch wahrnehmen. Das Zweite, die Kehrtwende. Warum Umkehr die Lösung ist. Lasst uns in dieser Krise umkehren, wo wir taub und lau und bequem geworden sind, wo wir in Sünde leben. Lasst uns wieder konsequent Jesus nachfolgen und uns konsequent an sein Wort halten. Und drittens, das Kreuz, wie Gott die Sünde und den Tod besiegt. Lasst uns nicht verzagt und verängstigt und verzweifelt sein. Jesus hat am Kreuz von Golgatha die Sünde besiegt und am Ostermorgen mit der Auferstehung den Tod für immer und ewig niedergetreten. Jesus lebt und wir mit ihm. Das dürfen wir glauben. Und so dürfen wir mit Zuversicht, mit Hoffnung, mit Trost durch diese Krisenzeit hindurchgehen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Wir wollen jetzt zum Schluss noch miteinander beten. Herr, wir bitten dich, dass viele Menschen in dieser Zeit, in unserem Land und weltweit, deinen Weckruf hören. Herr, wir bitten dich um Vergebung, wo wir auf falschen Wegen gewesen sind, wo wir in Sünde gelebt haben, wo wir bequem und lau geworden sind. Herr, vergib uns unsere Schuld. Wir bitten dich, Herr, um Heil und um Heilung für unser Volk und für die Völker der Erde. Wir bitten dich, Herr, segne und stärke die Erkrankten, richte sie wieder auf, schenk ihnen Gesundheit und stärke auch die, die ihnen jetzt helfen, Ärzte und Pfleger. Herr, sei du bei ihnen allen, die jetzt in großer Not sind. Wir beten auch für all die, die unter den Folgen dieser Krise weltweit zu leiden haben. Herr, mach du diesem Leid ein Ende. Und wir danken dir, dass du in allem der souveräne Herr bist. Und wir danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus die Sünde und den Tod besiegt hat am Kreuz auf Golgatha und dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist von den Toten. Für diese Hoffnung in unseren Herzen wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Amen.
Johann, vielen Dank für deine Predigt. Hier spricht wieder Niklas aus seinem Arbeitszimmer. Ich hoffe, unser Podcast hat euch ermutigt und gestärkt. Denn darin liegt unser Anliegen, euch mit geistlicher Nahrung zu versorgen. Wenn ihr Anregungen habt oder euch etwas fehlt, schreibt mir gerne. Wir versuchen es dann, so gut es geht, einzubauen. Ansonsten seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schon am Freitag geht's weiter mit der Karfreitagandacht und dann natürlich am Sonntag mit dem Ostergottesdienst. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, ich segne euch. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche. Macht's gut und bis dann.